Hallo zurück in dem Podcast Zurück ins bunte Leben. Mein Name ist Friederike Schülke und ich bin Gesundheits- und Präventionscoach und begleite dich auf deinem Weg zurück ins bunte Leben. Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Zuerst einmal möchte ich mich bedanken, dass du dir die letzte Folge angehört hast, für all das Feedback und die ganze Teilnahme und die Fragen. Das fand ich richtig schön, mich mit euch darüber auszutauschen. Und ich hoffe, dass es den einen oder anderen auch inspiriert, einfach zu sagen, hey, wenn sie es kann, auch solche Schwierigkeiten zu nehmen und dann trotzdem die mit Leichtigkeit das Ganze anzugehen, dann schaffe ich das auch. Und vielleicht musst du gar nicht wie ich auf 100 oder 90% wie auf das Essen oder so achten, sondern einfach nur 10% machen es schon einfach besser, dann freue ich mich, wenn ich dich da ein wenig mit inspirieren konnte. Wir gehen weiter durch mein Leben und ich nehme euch mit von meinem 17. Lebensjahr bis zu meinem 21. Lebensjahr beziehungsweise 22. Lebensjahr. Warum mache ich das? Warum erzähle ich euch mein Leben? Was könnte denn das damit zu tun haben? Was könnte das mit euch zu tun haben? Ziemlich einfach. Erstens, ich habe festgestellt, dass meine Denkstrukturen oft nicht der Mehrheit entsprechen. Und es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man meine Geschichte einmal weiß und auch versteht, woher ich diese Denkstrukturen habe. Zweitens, wie ich schon eben erwähnt habe, ich möchte euch dazu inspirieren, nicht immer in der Angst und in der Sorge und den Kopf in den Sand steckend eben die Situation zu nehmen, sondern wirklich immer daraus das Beste zu machen. Jede Herausforderung, jede Schwierigkeit hat einen riesen Schatz in sich. Und ich finde es schön, wenn man spielerisch das Leben nehmen kann und diese Schätze eben wirklich auch sucht. Aus jedem Tal, was ich in meinem Leben erlebt habe, und das waren schon 1, 2, 3, 4 Mal welche, bin ich noch stärker rausgekommen, noch strahlender, noch glitzernder, noch lebensfroher. Und es haben sich wirklich Wunder dann auch gezeigt, wo viele immer gesagt haben, nein, das wäre nie möglich gewesen. Und ich glaube nicht, dass das bei mir passiert ist, weil ich so besonders bin oder einzigartig. Quatsch mit Soße. Ich bin genauso wie jeder andere auch. Sondern ich glaube, es hat was damit zu tun, wie man auf die Dinge schaut, wie man sie betrachtet, was man daraus mitnimmt, was man daraus lernen kann und wie man die Sachen angeht. Und da möchte ich euch mitnehmen. Und auch, damit ihr die Schülke-Methode, die aus dem Ganzen eben entstanden ist, damit man sie versteht, weil sie eben nicht der normale Durchschnitts-Mainstream-Weg ist. Dafür ist es wichtig, meine Entwicklung zu verstehen oder sie ein wenig nachvollziehen zu können, damit man dann auch die Methode versteht, die sich daraus entwickelt hat, wie ich Probleme angehe, weil ich eben die Sachen ganzheitlich oder auf Neudeutsch holistisch anschaue. Und dafür braucht man aber erst einmal ein bisschen eine Idee davon, wie ich denn dahin gekommen bin. Wir starten zurück nochmal mit einem kleinen Rückblick, wo wir stecken geblieben sind, falls du vielleicht die erste Folge noch nicht gehört hast. Ich habe von meiner Geburt bis zum 17. Lebensjahr erzählt und wir sind da stehen geblieben, dass ich ein Austauschjahr in Chile gemacht habe, was sensationell toll war. Ich das erste Mal mich wirklich lebendig gefühlt habe, komplett als normale Jugendliche. Und wir sind jetzt dabei, dass wir gerade wieder zurück nach Deutschland kommen. Genau, das war das Jahr, wo Hurricane... Nein, das lasse ich lieber weg, weil ich weiß jetzt nicht, wie es hieß. Es gab auf jeden Fall Unwetter. Und ich bin genau durch dieses Unwetter nach Deutschland geflogen. Da eine kleine Anekdote zu. Ich stand mit einem Kumpel im Gang. Ich kann mich nicht mehr erinnern, warum ich in diesem Gang stand, weil eigentlich bei Turbulenzen muss man sich hinsetzen. Und das war das erste und einzige Mal in meinem Leben, dass ich für ein paar Millisekunden in der Luft richtig stand. Witzigerweise, der Kumpel hatte ein Getränk in der Hand. Und dieses Getränk war wirklich so wie in so einer Zeitlupe, einmal kurz in der Luft, bevor es dann wieder in den Becher reingeschwappt ist. Also auch ein Erlebnis, was einerseits witzig war und andererseits doch kurz mal das Herz zum Stocken gebracht hat, durch solche Turbulenzen zu fliegen. Auf jeden Fall bin ich nach diesen Turbulenzen in Deutschland angekommen. Ich hatte 16 Kilo Extragewicht dabei, nämlich auf meinen Hüften. Ich habe ordentlich zugelegt in Chile. Und kleiner Fun Fact, mein privater Spitzname oder familiärer Spitzname ist Dicky. Dicky Hoppenstedt, wie von Loriot. Damals ist der entstanden, wo meine Mutter mit mir schwanger war, weil meine Eltern nicht wussten, ob ich ein Junge oder ein Mädchen bin. Und deswegen haben sie immer mit dem Bauch mit Dicky Hoppenstedt gesprochen. Das war nach Chile ein bisschen schwierig, mich Dicky zu nennen, weil ich wirklich ein bisschen moppelig war. Das erste und einzige Mal in meinem Leben. Nichtsdestotrotz war auch das wieder eher mit Humor in meiner Familie, sodass eben wir Tränen gelacht haben mit der Vorstellung in so einer Kabinentoilette, wenn dann mich jemand ruft, Dicky, und dann kommt wirklich da so eine kleine Kugel raus. Also wir haben auch das wieder mit Humor und Lachen genommen und habe dann aber auch relativ schnell die Gewichte wieder runterbekommen durch mein normales Essen. Und also das war jetzt keine Schwierigkeit für mich. Was für mich eine Schwierigkeit war, war der Kulturschock. Also ich bin nach Deutschland gekommen und eigentlich, ich wollte nicht in Deutschland sein. Ich wollte wieder zurück nach Chile, wo das Leben einfach leicht war, wo ich gelacht habe, wo ich als normale Jugendliche einfach gelebt habe. Keiner was von meiner Geschichte wusste. Keiner mich mit, besorgten Blick angeguckt hat, weil es hat sich auch keiner Sorgen um mich gemacht, weil ich war ja ein ganz normaler Jugendlicher. Und da wollte ich wieder zurück. Vor Chile hatten wir allerdings organisiert, auf meinem Wunsch hin, dass ich nach Chile 10 Tage zu Hause bin und dann ins Internat gehe. Allerdings, ich wäre nicht ich, wenn ich mir nicht ein spezielles Internat ausgesucht hätte, nämlich auf Spiekeroog. Spiekeroog ist eine kleine Insel, die vor Deutschland liegt. Es gibt keine Autos auf dieser Insel. Man lebt eben mit der Natur. Also das Leben ist da einfach wirklich nochmal anders. Dieses Internat hat 100 Schüler, also auch wirklich klein. Und es hat aber den Satz oder das Motto Leben lernen. Und das passte wie Arsch auf Eimer für mich, weil worum es in meinem ganzen Leben sich immer gedreht hat, war Erlebnisse schaffen, Leben lernen, praxisnahes Lernen, wie kann man leben, wie ist Leben einfacher, wie kann man es integrieren, wie kann man mit der Natur leben. Also es passte on point zu dem, was ich eben damals war. Also waren meine ersten 10 Tage in Deutschland bei meiner Familie, wobei ich glaube, ich ging denen mehr auf den Senkel, als dass sie sich über mich so richtig gefreut haben, weil ich eigentlich die ganze Zeit nur gesagt habe, ich möchte wieder nach Chile, ich habe gar keinen Bock hier mit euch zu sein, was natürlich überhaupt nichts mit den Personen zu tun hatte. Aber wer schon mal einen Kulturschock erlebt hat, das ist heftig. Also Kulturschock ist wirklich extrem heftig, wenn man den durchlebt. Und nicht ohne Grund heißt es Kulturschock, weil es ist wirklich, dass man gar nicht bei vollem Bewusstsein da ist. Ich habe mich in Deutschland überhaupt nicht wie zu Hause gefühlt. Mir war aber klar, dass ich auch nicht Chilenin bin, also auch nicht da zu Hause. Ich war irgendwie heimatlos, ich war eigentlich nichts. Aber auch das hat mir wieder war ein guter Lehrer, weil ich habe gelernt, dass mein Zuhause mein Körper ist. Ich bin mein Zuhause. Und das hat mich extrem unabhängig bis heute gemacht, dass ich wirklich als Zuhause mich, meinen Körper und meine Familie sehe. Also heute ist dazu gekommen mein Partner, der meine Familie ist, und jetzt, solange noch mein Kind bei mir zu Hause lebt, natürlich auch mein Kind. Aber in allererster Linie ist mein Zuhause mein Körper. Und das habe ich durch diesen Kulturschock gelernt. Die Tage sind geflogen. Ich kann mich an diese 10 Tage zu Hause auch gar nicht mehr erinnern. Meine Erinnerung geht dann erst wieder los, wo ich im Internat war. Ich saß im Internat. Es war auf einmal, wenn man sich überlegt, bei dem Austauschjahr sind viel mehr Mädchen als Jungs. Auf einmal war ich in einer Umgebung, wo viel mehr Jungs waren als Mädchen. Und auch wenn es Deutschland war, bin ich direkt in den nächsten Kulturschock gekommen, weil auf dieser Insel zu leben, hat nichts damit zu tun, wie ich in Wuppertal gelebt habe. Also dadurch, dass es keine Autos gibt, alles mit dem Fahrrad. Ich hasse Fahrradfahren. Man fährt auch nicht smooth mit dem Fahrrad, so wie heute mit diesen ganzen E-Bikes, sondern man ist eben auch gegen Windstärke 10 Fahrrad gefahren. Das heißt, man hat getrampelt und eigentlich ist man an der Stelle stehen geblieben. Super für meine Geduld. Wie ihr euch erinnern könnt, da habe ich ja nicht unbedingt hier geschrien, wo das vergeben wurde. Und eben, man muss das Wetter nehmen, wie es ist, wenn man in die Stadt möchte. Also das Internat liegt außerhalb von diesem Dörfchen. Ja, dann muss man eben bei Wind und Wetter fahren. Dann ist man eben auch pitschnass. So, ja klar, es gibt eben dann Regenkleidung, aber ich sage euch ehrlich, das bringt genauso viel wie... Also, naja, man kann es auch einfach lassen. Dadurch, dass wir auf dieser Insel waren, man kommt eben auch nicht weg. Man kann das Festland sehen. Das macht nochmal psychologisch auch einfach echt viel, wenn man das Festland sieht. Man sieht, okay, da ist gerade das blühende Leben und man hängt auf dieser Insel. Einerseits total toll, weil in so einer Düne zu sitzen und dort zu lernen, das hat schon total auch Stil. Macht auch mega Spaß. Ist aber trotzdem fürs Mindset auch nochmal eine andere Hausnummer. Und statt mich dann mit diesen Gefühlen auseinanderzusetzen, bin ich in den Fluchtmodus gegangen und habe alle Aufgaben genommen, die man machen konnte in diesem Internat. Ich war ja unter den Klassenbesten in meiner Klasse. Dazu muss man sagen, in einer Klasse waren 8 Schüler. In meinem Englischleistungskurs waren wir zu zweit. Also es war jetzt auch nicht so schwer, da Klassenbeste zu sein. Aber nein, Spaß beiseite. Ich war wirklich richtig, richtig gut. Ich habe die Nachhilfe in Sprachen gegeben. Wir hatten so ein kleines Museum über das Wattenmeer. Ich habe die Führung in diesem Museum gemacht. Ich habe Tiere versorgt. Ich habe mich um die Kleinen gekümmert. Also wir hatten auch Kinder von der 5. Klasse an. Darum habe ich mich dann gekümmert. Boah, ich glaube sogar Grundschule war es auch. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall wirklich auch noch mit den Kleinen habe ich mich dann beschäftigt. Ich habe in der Bootsbaugilde habe ich die Boote renoviert oder restauriert. Ich habe meinen Bootsführerschein gemacht. Ich war Schulsprecherin, habe einmal auch ein bisschen in der Schule umgekrempelt, will ich jetzt so nicht sagen, aber ich habe schon auch mit dazu beigetragen, dass eben Projekte nach vorne gekommen sind und Sachen sich geändert haben in der Schule. Also ich war wirklich extrem aktiv, habe kaum geschlafen. Und habe mich, richtig so ein Workaholic ausgelebt. Ne? Also ich war wirklich süchtig nach Aufgaben, was alles natürlich eine Verdrängung war. Also ich glaube, Ruhe hätte mir da mehr gut getan, aber in dem Moment wusste ich mir einfach auch nicht anders zu helfen. Habe auch gar nicht bewusst mitgekriegt, dass das jetzt Verdrängung war, sondern habe mich einfach in diese Leistung da rein gesteigert und habe alles eben in Perfektion versucht zu machen und ja... Das Ganze ist natürlich dann irgendwann gekippt. In der Zeit gab es gerade so einen Klingelton, wo so ein ansteigendes Piepen war. Und das war im ganzen Internat ständig zu hören. Und jeder hat dann getestet, wer wo diesen Klingelton eben hören kann. Und ich dachte, ach guck mal, ich habe wieder den Klingelton im Ohr. Ja, Pustekuchen, das war ein Tinnitus. Somit hatte ich dann mit 17 oder 18 meinen ersten Tinnitus und damit war klar, das Pensum, was ich jetzt gerade fahre, geht auf gar keinen Fall. Also da wurde ziemlich schnell klar, das funktioniert alles so nicht. Es macht mich krank, wie ich da gerade lebe. Es muss eine Veränderung her. Meine Mutter hat mich dann da abgeholt. Dann haben wir zuerst die Standardsachen gemacht, wie Infusionen. Ich hatte verschiedene Geräusche, die dann abgespielt wurden gegen diesen Tinnitus. Und ich bin wirklich am Anfang, ich hätte am liebsten, wäre ich gegen eine Wand gelaufen mit diesem Tinnitus, weil es hat mir fast meinen Verstand gekostet, dieses ständige Fiepen im Ohr. Und dann hat mir aber eine Psychologin den Tipp gegeben, mir Geschichten zu diesem Tinnitus zu überlegen. Weil kurze Zeit später hatte ich auch einen zweiten Tinnitus, das heißt, ich hatte dann zwei Geräusche. Einmal so ein Faxgerät piepen und einmal so ein Xylophon, so ein tiefes Xylophongeräusch. Und sie sagte, denk dir Geschichten dazu aus und mach es dir schön. Statt die ganze Zeit immer zu denken, voll scheiße, voll kacke, ich kann nicht schlafen, es nervt mich, mach dir schöne Geschichten. Und so habe ich mir zu dem Faxgerät vorgestellt, es kommt ein Liebesbrief mit den schönsten Worten. Ein Mensch verehrt mich und gibt mir tausende von Komplimenten. Und ich habe mich so gefreut, immer wenn ich das Geräusch gehört habe, weil dann kam eben ein schöner Liebesbrief durch das Faxgerät an. Und das Xylophon, da habe ich mir vorgestellt, dass ich so im Amazonas bei den Native People bin ich mit denen. Wir tanzen ums Feuer, trommeln und machen so einen Kampftanz und holen diese ganze Stärke aus uns heraus. Und es ist in der Gruppe, in der Gemeinschaft, und das hat mir ganz viel Kraft gegeben, sodass ich eben immer, wenn ich dieses Xylophon gehört habe, wieder mich an diese urinstinktliche, natürliche Kraft erinnert habe. Und damit waren diese zwei Themen, also dieser Tinnitus oder diese zwei verschiedenen Geräusche, für mich überhaupt kein Problem mehr. Seit dem Tag gehörten die dazu, wie meine Beine, wie meine Arme. Und es hat mich überhaupt nicht mehr gestört. Im Gegenteil, ich habe immer ein Lächeln gekriegt, wenn ich dieses Geräusch gehört habe. Also vielleicht auch für dich, wenn du mal einen Tinnitus haben solltest, mach dir eine schöne Geschichte. Es ändert einfach alles. Aber da war ja noch mehr. Dadurch, dass ich einfach nur verdrängt habe, stellte sich raus, dass ich in einem Burnout gelandet war und einfach fix und fertig war. Ich habe zu viel gemacht, ich habe das Ganze nicht verarbeitet mit Chile und bin wirklich einfach psychisch zusammengebrochen und bin dann in ein Burnout, in eine leichte Depression gekommen. Die hat sich dann aber immer weiterentwickelt zu einer ziemlich starken Depression. Stellte sich aber, also es war in dem Zeitpunkt, war es noch, dass es in Ordnung war. Es war klar, es war Depression, aber es war jetzt noch nicht irgendwie, dass gar nichts mehr ging. Also es ging dann nach noch mal ein paar Stufen weiter runter. Aber es war klar, okay, irgendwas muss sich jetzt hier noch mal ändern. Und dann durch psychologische Betreuung stellte sich heraus, noch mal Nestwärme wäre noch mal super. Noch mal so ein bisschen von zu Hause gepäppelt werden. Dazu muss ich sagen, ich war immer ein Papakind. Bei uns war mein Papa der Hausmann und meine Mama war arbeiten. Das heißt, das, was viele mit ihrer Mama haben, habe ich mit meinem Papa. Und mein Papa war zu der Zeit auf Mallorca. Und wir hatten da eine Finca. Mein Papa hat da die Gäste versorgt und hat sich um die Häuser gekümmert. Und damit war klar, okay, ich muss noch mal nach Mallorca, ich muss zu meinem Papa. Und dadurch, dass ich ja Spanisch fließen konnte, war das für mich jetzt überhaupt gar kein Problem, nach Mallorca zu gehen und da eben nochmal meine Schule dann zu Ende zu machen. Ja, wie ihr jetzt aus meinem Leben ja schon erfahren habt, nicht lange über die Probleme nachdenken, sondern einfach machen. Also in den Weihnachtsferien sind wir dann zur Schule, haben mich angemeldet und damit war ich auf Mallorca angemeldet auf der Schule, bin nach Mallorca gezogen zu meinem Vater und bin dann da zur Schule gegangen. Ja, ich hatte nicht mitberechnet, dass Mallorca das Schulsystem auf Katalan bzw. auf Mallorquin hat. Somit musste ich erstmal Katalan lernen und auch da nochmal den Dialekt oder Akzent vom Mallorquin. Ja, Es ist ein bisschen ähnlich zum Spanischen, es ist aber eben nicht Spanisch, sondern eine Mischung aus Französisch und Spanisch, sodass ich erstmal eine komplett neue Sprache lernen musste. Was schon mal erstens das Ganze ein bisschen herausfordernder gestaltet hat. Und dazu auch nochmal, ja, es jetzt nicht unbedingt gemacht hat, dass es alles ich aufarbeiten konnte, sondern eigentlich wieder mich in das nächste Projekt reingestürzt habe, nämlich Katalan zu lernen. Ja, was soll ich sagen? Das ganze Projekt ist dann relativ schnell auch gescheitert. Nämlich so, dass ich wirklich in eine schwere Depression gekommen bin, mit Zwangsgedanken, mit suizidalen Gedanken, mit Zwängen. Ich hatte hinterher eine Sozialphobie. Ich habe also auch unter, wie nennt man das, Kassen, also unter so Kassiertischen im Geschäft, habe ich mich geduckt, wenn jemand in den Laden reinkam. Ich habe meine Tasche ständig ausgeräumt, um zu gucken, ob da alles drin ist, dass ich nichts vergessen habe. Ich habe, ach Gott, also wirklich richtig, richtig schwere Depression. Damit war klar, ich kann nicht auf Mallorca bleiben. Das ist auch, also mein Vater ist nicht ausgebildet in diesem Fachbereich. Das heißt, das war auch, wie hätte er das tragen sollen? Ich brauchte professionelle Hilfe. Also wieder zurück nach Deutschland. Und da bin ich dann in eine Klinik gekommen, nämlich in Bayern. Und diese Klinik war aber ein bisschen anders als andere Kliniken, weil es gab da gar nicht so richtig die Therapieform, jetzt mit einer Gesprächstherapie oder Theater oder was es da so alles gibt bei den psychosomatischen Kliniken, sondern es war sehr viel durch Kuscheln, durch einfach halten, füreinander da sein, viel die Patienten unter sich, dass man sich eher miteinander beschäftigt hat und einfach Gemeinschaft gelebt hat. Also es ist ein ganz anderer Ansatz, hat aber super funktioniert. Ich habe da meinen damaligen Mann oder mein Ex-Mann kennengelernt, der auch der Papa von meiner Tochter ist, und habe da wirklich eine super Entwicklung auch hingelegt, habe viel in der Klinik lernen können und damit auch meine Depression so weit in Angriff nehmen können, dass ich wieder alltagslebensfähig war. Und das war ja schon zu der Zeit wieder ein ganzes Stück nach oben. Ich muss dazu sagen, in der Zeit habe ich Antidepressiva auch bekommen. Ich nehme heute keine Antidepressiva mehr. Ich habe nach der Geburt meiner Tochter die dann abgesetzt, was ich euch in der nächsten Folge erzählen werde. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich Antidepressiva bekommen, was aus heutiger Kenntnislage natürlich schwierig ist. Klar, für den Akutfall auf jeden Fall gut. Aber es hat natürlich auch wieder viel die Darmflora kaputt gemacht. Aber wie gesagt, damals in so einem akuten Fall, wie ich es nun mal war, wo eben auch durchaus das Thema Suizid auch mit im Raum stand, über Zwangsgedanken, über Phobien etc. pp., da war es wirklich eine Hilfe mit den Antidepressiva. In der Zeit, muss ich dazu auch noch erzählen, hatte ich Hörgeräte durch den Tinnitus, hatte ich eben auch starken Hörverlust, sodass ich Hörgeräte in der Zeit auch hatte. Schon mal Spoiler, die besitze ich nicht mehr. Und ich hatte auch eine Brille. Spoiler, ich müsste sie theoretisch tragen, aber ich trage sie nicht und komme trotzdem super klar. Und würde auch sagen, dass ich echt gute Augen inzwischen habe. Und ich hatte eine feste Zahnspange in der Zeit. Und zwar meine zweite feste Zahnspange. Ich hatte als Jugendliche eine feste Zahnspange. Und dann haben sich aber meine Zähne verschoben wieder, weil die Zungenposition nicht richtig war, sodass wieder alle Zähne nach vorne gegangen sind und ich die zweite Zahnspange brauchte. Auch dazu werde ich in der nächsten Folge noch mal ein wenig ausführlicher erzählen, weil ich meine Umwege euch gerne ersparen möchte. Es gibt ganz andere Ansätze, falls dieses Thema dich interessieren sollte. Auf jeden Fall, in der Zeit hatte ich schon wirklich so einmal hier geschrien zu allen Sachen, womit man ein Mobbingopfer sein könnte. Aber aufgrund dessen, wie meine Jugend oder meine Kindheit eben war, ja, das machte mir jetzt nicht unbedingt irgendwas aus. Es hat mich natürlich genervt, aber ja, war in Ordnung. Kurz danach bin ich dann schwanger geworden und das war das zweite Wunder oder wo eben sich das Leben komplett geändert hat. Keiner hat damit gerechnet, dass ich jemals Kinder bekommen kann. Meine Gynäkologin damals hat es überhaupt nicht für möglich gehalten, dass ich Kinder mit meinen Erkrankungen überhaupt bekommen kann. Sie hat das mehrmals auch getestet und dann beim Ultraschall wirklich, also sie war schon fast schockiert, dass ich eben schwanger bin, weil dadurch, dass eben so viel erstmal Missbildungen waren und dann aber auch eben Narbengewebe, alles im kleinen Becken, war eigentlich für sie vollkommen klar, dass ich keine Kinder bekommen kann. Aber es hatte geklappt und ich war schwanger. Da war ich 20 Jahre alt, also noch wirklich jung. Ich hatte keine Ausbildung, ich hatte nichts, außer eben jetzt ein Kind. Und das Ganze war dann natürlich auch eine Risikoschwangerschaft. Da das Problem war, ich durfte keine Wehen bekommen. Man darf nicht vergessen, Narbengewebe ist nicht so elastisch wie normale Haut. Bedeutet, überall, wo eben eine Narbe ist, haben wir Bewegungseinschränkungen. Und die Sorge war, wenn ich jetzt eben Presswehen bekomme, wo wirklich viel Druck auf dem Beckenboden eben entstehen, dass die Narben reißen an meinem Po, an meinem After, dass ich einfach inkontinent bin und das auch bleibe, weil man es nicht mehr reparieren kann. Das heißt, absolute Prio war, dass ich bloß keine Wehen bekomme. Ich wäre wieder nicht ich, wenn ich mich einfach wieder als normale Schwangere gesehen hätte. Habe also alles mitgemacht, was man so machen kann. Wir sind umgezogen, wir haben renoviert, Kisten geschleppt, Tapeten aufgeklebt. Ich habe alles mitgemacht und meine Tochter hat das auch wunderbar mitgenommen und mitgemacht. Kleiner Fun Fact, sie heißt Mathilda. Mathilda heißt übersetzt die Kämpferin. Den Namen habe ich ihr oder haben wir ihr damals gegeben, weil sie eben richtig kämpfen musste mit mir, in meinem Körper, mit meiner Geschichte und eben mit meinem Verhalten. Und ich immer gesagt habe, wenn sie wirklich fürs Leben gemacht ist, dann wird sie diese Schwangerschaft überstehen. Also für mich war immer ganz klar, ich werde jetzt nicht alles umändern in der Schwangerschaft, nur weil ich schwanger bin, sondern wenn sie leben soll, dann wird sie das alles schaffen. Ich war da sehr, sehr radikal und sehr hart. Da werden jetzt auch viele aufschreien, wie kannst du nur? Das ist trotzdem meine Meinung gewesen, weil ich eben der Meinung bin, in der Natur überlebt eben auch nur der Stärkste. Und genau, so habe ich die ganze Schwangerschaft eben auch weiter gelebt und habe es aber auch auf die Spitze getrieben. Also da muss ich auch sagen, das würde ich heute anders machen, aber mit 20 ist man eben auch noch nicht so wirklich reif und klar im Kopf. Ich bin im siebten Monat bin ich den Kölner Dom hochgelatscht und wieder runter. Ja, ich gebe euch den Tipp, macht das nicht. Macht das nicht, weil die Folge dessen war dann Frühwehen. Und wir waren im Supermarkt einkaufen und ich hatte immer viel Blähungen aufgrund meines Darms, weil eben die Darmflora ja nicht ausgeglichen war und eine extreme Disbalance hatte und hatte dann damals zu meinem Ex-Mann gesagt, boah, ich weiß nicht, ich habe so Blähungen, ich habe richtig irgendwie so ein Ziehen im Bauch. Glaubt ihr, ich wäre darauf gekommen, dass das irgendwie Wehen sein könnten? Nein, für mich war klar, ich muss einfach mal ein bisschen Luft ablassen und dann ist das Ganze wieder gut. Und dann sagte er, hör mal, das ist aber ziemlich rhythmisch, wie du hier sagst, dass du irgendwie Schmerzen hast. Meinst du nicht, das könnten Wehen sein? Quatsch, mit Soße, das können doch keine Wehen sein. Ja, okay, es waren Wehen. Also wir dann ins Krankenhaus mit der Hebamme Und die wollten mich dann wirklich die ganze Zeit im Krankenhaus lassen. Und da habe ich gesagt, Leute, ich bin hochtraumatisiert mit dem Krankenhaus. Auf gar keinen Fall bleibe ich hier ansatzweise mit euch, auch nur einen Tag länger, als ich irgendwie sein muss. Vergisst es, ich gehe wieder nach Hause. Ja, dann sind wir nach Hause, aber ich musste der Hebamme damals eben hoch und heilig versprechen, dass ich wirklich liegen bleibe. Also Bett, Sofa, alle zwei Tage einmal kurz duschen, aber wirklich nur ultra kurz. Und sonst nur auf Klo und wieder ab aufs Sofa. Das war dann meine letzten, ja, zweieinhalb Monate, wie ich dann die Schwangerschaft verbracht habe. In der Zeit habe ich dann, weil mir so langweilig war und mein Kopf wieder mehr Beschäftigung brauchte und damit eben man nicht jetzt wieder irgendwie in so eine Depression verfällt, habe ich angefangen, erstmal zu puzzeln, liegend. Dann habe ich irgendwann angefangen, auf dem Kopf zu puzzeln, also mir das Puzzle umzudrehen und eben dann das Bild Kopf, auf dem Kopf stehend sozusagen zu puzzeln. Und weil das noch immer alles zu langweilig war und mich einfach nicht ausgelastet hat, habe ich angefangen, Gebärdensprache zu lernen. Ich habe dann noch Gebärdensprache gelernt und so ist dann die Zeit relativ schnell verflogen, dass dann am 1. März 2011 der geplante Kaiserschnitt gemacht wurde und meine Tochter zur Welt gekommen ist. Der Tag waren alle um uns herum angespannt und keiner hat es ausgesprochen, aber alle hatten Angst, dass sie irgendwelche Missbildungen von mir hat. Und heute kann ich drüber lachen, damals war es wirklich, also es war der Elefant im Raum, weil jeder hatte sich Gedanken darüber gemacht, aber keiner hat es ausgesprochen. Das war schon echt auch ziemlich hart. Und dann, wo sie auf die Welt gekommen ist, das Erste, was ich gefragt habe, hat sie ein Poloch? Ich glaube, die Frage haben auch die Ärzte da noch nicht so oft gehört. Aber alles gut, sie war kerngesund. Sie hatte überhaupt gar nichts von mir abbekommen und ist auch bis heute ein kerngesunder Mensch. Also ihr seht, auch mit einer Geschichte, die vielleicht ein bisschen holperig losgegangen ist, können trotzdem auch gesunde Kinder daraus entstehen. Dann war ich Mama. Und die Hormone haben natürlich ihr Bestes getan. Ich habe so viel Glücksgefühle gehabt. Ich war super gut drauf. Kein Anschein irgendwie von einer Depression. Ich habe nicht einen Erziehungskurs oder irgendwas gemacht, sondern habe alles intuitiv einfach gemacht in der Erziehung, habe die Zeit einfach mit meinem Kind genossen. Wir haben viel unternommen, wir haben auch da total unbedacht einfach schon, wo sie ganz, ganz klein war, sind wir die Alpen hochgewandert. Wir haben einfach gelebt und die Zeit mit ihr genossen. Ich habe ganz normal gestillt. Also wirklich, das war so das zweite Moment in meinem Leben, wo ich mich ganz normal gefühlt habe. Einmal ja in Chile und dann eben nach der Geburt meiner Tochter. Es lief einfach. Es lief wunderbar bis zum fünften Monat. Im fünften Monat kam dann der nächste Schlag, das nächste Tief, nämlich die Wochenbettdepression. Die hatte dann bei mir wirklich richtig reingeknallt. Und zwar auch so sehr, dass ich wirklich nichts mehr hinbekommen habe. Also duschen ging nicht mehr, aufstehen ging nicht. Meine Tochter hat teilweise schreiend vor mir gestanden und ich habe nicht mehr reagiert. Also es war wirklich die Hölle auf Erden. Und es war für alle klar, oh Gott, bitte lass es jetzt nicht ein Déjà-vu sein, dass jetzt alles wieder von vorne anfängt. Wir müssen agieren, wir müssen sofort handeln. Und damit ging es dann für mich in eine Tagesklinik, wo ich behandelt werden sollte. Und ich bin ehrlich, das hatte mir nicht wirklich viel gebracht. Für mich war das eher eine Beschäftigungstherapie und immer nur einstellen auf neue Medikamente, noch mehr Medikamente. Und für mich war da klar, das kann nicht der Weg sein. Es kann nicht sein, dass ich die ganze Zeit nur mit Tabletten leben kann. Dann ist das nicht der richtige Weg. Also da war für mich schon klar, nein, Leute, hier läuft irgendwas richtig schief. das funktioniert so nicht. Ich bin irgendwo falsch abgebogen, aber ich wusste nicht, wo ich falsch abgebogen bin in meinem Leben. Aber irgendwas lief nicht, wie es laufen soll, weil für mich ergab es keinen Sinn, mit meinem Denken, dass eben die Natur alles in Perfektion schon gemacht hat und alles Sinn ergibt in der Natur, ergab es für mich keinen Sinn, dass ich mit chemischen Stoffen nur überleben kann. Nein, das wollte ich nicht akzeptieren, das habe ich nicht akzeptiert und habe wirklich nochmal geguckt, okay, was ist denn hier, was brauche ich, was sind meine Bedürfnisse, wie lebe ich? Und habe einfach nochmal eine Inventur gemacht, eine persönliche Inventur und habe geschaut, wo stehe ich, was ist hier und festgestellt, nee Leute, es ist einfach, dass ich so gar nicht leben will und dass das auch gar nicht meine Art und Weise ist, die Sachen anzugehen. In der Zeit hatte ich damals dieses Hartz IV bekommen und ich hatte dann auch ein Gespräch nach der Geburt und die Dame, die mir dann da eben gegenüber saß, auf der anderen Seite vom Schreibtisch, fragte mich dann, ja, Frau Schüke, wie sieht's denn aus für die nächsten 3 Jahre? Was möchten Sie denn machen? Und ich sagte, ja, wenn meine Tochter eben ein halbes Jahr alt ist, möchte ich gerne in die Ausbildung gehen. Ich muss irgendwie was für mich machen. Ich muss irgendwie mich weiterentwickeln. Ich kann nicht nur Mutter sein. Das macht mich krank. Und sie saß da und hat gelacht, hat die Arme vor ihrer Brust verschränkt und sagte, nein, Frau Schüke, Sie bleiben erst mal 3 Jahre zu Hause und sind einfach Mutter. Und das war der Auslöser, warum ich in diese Depression reingefallen bin, weil für mich war ganz klar, ja, ich bin mit Mutter und ich bin mit Herz Mutter und ich mache alles für mein Kind, aber ich kann nicht mich aufgeben. Das geht nicht. Ich brauche auch ein Leben. Ich muss auch mich als Frau ausleben. Ich muss mich als Friederike ausleben. Ich muss was fürs Kollektiv machen. Ich kann nicht nur mich 24 Stunden um dieses Kind kümmern. Und das war dann, nachdem ich es dann eben erarbeitet habe, der Auslöser für mich, dass ich in diese Depression gefallen bin, weil ich einfach so hilflos mit dieser Aussage war. Und wir dürfen nicht vergessen, ich war damals 21. Das heißt, heute, glaube ich, hätte ich der Frau einfach einen Vogel gezeigt und hätte gesagt, hör mal, du kannst mich mal kreuzweise, ich mache trotzdem. Damals war es einfach, dass ich noch gar nicht das Selbstbewusstsein hatte, um zu sagen, oh Gott, also um zu sagen, nein, stopp, so will ich das nicht, sondern bin dann in diesen Gedanken reingefallen, oh Gott, das Leben ist jetzt zu Ende. Ich habe einfach keinen Lebenssinn mehr und ich habe auch keine Aufgabe und mich braucht auch, außer dieses Kind braucht mich einfach keiner. Und also das war wirklich eine richtig harte Sinnkrise. Und wo ich das erkannt habe, dass hier der Hase gerade falsch abgebogen ist, konnte ich jetzt eben durch eigenes Aktivwerden wieder die Zügel in die Hand nehmen und wieder mein Leben steuern, wie ich es für richtig hielt und nicht, dass jemand anders über mich verfügt. Und ab da ging es nur noch aufwärts, natürlich immer wieder auch mit kleinen Tiefen, aber das werde ich euch dann in der nächsten Folge erzählen, damit ihr seht, wie es wieder zurück auf meinen bunten Weg ging und was ihr davon wieder weiter mitnehmen könnt für euch. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag, fühlt euch ganz doll gedrückt und bis bald.